Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt, heute zum 360. Mal die besten 7 des Monats, 30-jähriges Jubiläum der besten Liste des Deutschlandfunks. Das feiern wir heute und denken an den Start im Oktober 1994. 2520 Bücher haben wir Ihnen auf diesem Sendeplatz empfohlen. Die Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich immer wieder neu zusammengesetzt und erweitert. Einige dieser ersten Bücher sind tatsächlich auch noch in der Backlist der Verlage zu finden. Gioconda Bellis und Wolf Erlbruchs Werkstatt der Schmetterlinge, Nadjas blauer Hund, Hannah Johansen, Peter Pohl, Patricia McLaughlin, sie waren dabei. Und eins meiner Lieblingsbücher seither, Roberto Piominis Matti und der Großvater mit Bildern von Quint Buchholz. Tolle Bücher waren das damals, aber tolle Bücher haben wir auch heute. Anna Stemmann von der Universität Leipzig, noch junge Jurorin im Beste-Sieben-Team, ist heute im Studio und es begrüßt sie Ute Wegmann. Anna Stemmann, wo sind denn Sie den Besten-Sieben erstmalig begegnet?
Ja, ich musste ein bisschen in meine Erinnerungskiste greifen und es ist ungefähr 10 Jahre her. Da war ich gerade ganz frische Doktorandin in Frankfurt am Institut für Jugendbuchforschung und meine Betreuerin der Doktorarbeit war da schon Jurorin bei den besten 7 und da kamen immer riesige Kisten an mit Büchern und das hat immer viel Spaß gemacht, sich da durchzuwühlen und dann natürlich die Empfehlungen von der Liste waren auch ganz wichtiger Impulsgeber für die Lehre und auch für meine Forschung.
Sind denn diese Bücher, die ich jetzt eben so aufgezählt habe, der ersten Liste für Sie noch ein Begriff?
Also die AutorInnen auf jeden Fall. Ich bin ja nun auch Literaturwissenschaftlerin, die sich mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt. Also da sind das schon, würde ich sagen, mittlerweile einige dabei, die zum Klassiker geworden sind.
Genau, und deswegen natürlich auch noch in den Verlagsprogrammen, in den Backlists. Das ist natürlich toll. Wir beschäftigen uns heute mit Natur, mit Klima, mit Familie und Erwachsenwerden. Und beginnen wollen wir mit dem Sachbuch unserer besten Liste, Was eine Kiefer ist. Untertitel Geschichten aus der botanischen Welt. Ein großformatiges Sachbilderbuch von Florian Weiß und Lucia J. von Seldeneck. Beide leben und arbeiten in Berlin und sind bereits mit einem sehr guten Buch über Berge aufgefallen. Diesmal gibt es noch einen dritten Player bei der Gestaltung dieser Arbeit, nämlich das Berliner Designatelier Studio Wu. Was finden wir? Mohnblume, Farn, Bambus, Rittersporn, Moos, Pfefferminze, Mistel, Schierling. Zu jeder Pflanze gibt es 2 Doppelseiten, eine kleine Geschichte, eine Einordnung, eine Abbildung und diese wiederum in der typischen Florian-Weiß-Technik, hergestellt mit einer Punktiermaschine und Aquarellfarben. Anna Stemmann, die Geschichte zu den Pflanzen sind sehr unterschiedlich und in verschiedenen Jahren angesiedelt. Was sind das für Geschichten?
Also das sind ganz unterschiedliche Bereiche, aus denen diese Geschichten stammen. Dabei ist vor allem wichtig, sich klarzumachen, dass das keine Sachtexte sind, sondern dass es literarische Fragmente sind. Teilweise sind es Gedichtauszüge, Mythen, die nacherzählt werden, Legenden, die nacherzählt werden. Also all diese verschiedenen Textformen, in denen über Pflanzen erzählt wird, was eben nicht in Sachbuchform jetzt hier geschieht. Das ist wirklich das Besondere an dieser Gestaltung.
Es gibt aber trotzdem ja so einen kleinen Infoteil, also schon einen sachlichen Teil.
Genau, also der Aufbau ist ja so, dass es mehrere Doppelseiten für eine Pflanze gibt. Und der Einstieg ist aber immer mit dieser literarischen Geschichte gestaltet. Das heißt, das ist das, womit wir der Pflanze das erste Mal hier begegnen. Und dann auf der nächsten Doppelseite gibt es dann eben auch die wissenschaftliche Einordnung, die Klassifizierung, der lateinische Name, wo dann das Ganze nochmal eben auch mit diesem sachlichen Grundwissen hinterlegt wird. Dabei ist aber, finde ich, auch interessant, dass es da auch ungewöhnliche Einordnungen gibt. Also es gibt zum Beispiel auch eine Zeile, wo Songs genannt werden, in denen diese Pflanze auftaucht. Also wo auch eben diese kulturelle Prägung der Natur durch literarische oder andere mediale Formen auch aufgenommen wird.
Wie kann man denn die ganzseitigen Bildtafeln beschreiben? Ich habe ja eben schon so ein bisschen von der Technik Florian Weiß erzählt, aber vielleicht beschreiben Sie mal so ein bisschen, wie er das gemacht hat.
Also das Erste, was natürlich auffällt, ist dieser grafische Stil, der durch diese Punktiermaschine entsteht, also dass man so gepunktete Linien hat. Das ist so das Erste, was in der äußeren Form auffällig ist. Und dann ist, glaube ich, noch weiterhin sehr wichtig, dass man nicht nur eine Abbildung der Pflanze hat, sondern dass es auch hier so eine Art Collage ist, wo verschiedene Fragmente miteinander verbunden werden. Also es gibt dann manchmal auch andere mediale Formen, also zum Beispiel eine Kassette, die da auf einmal auftaucht, um darauf hinzuweisen, dass es eben auch ein Musikstück ist, in dem diese Pflanze auftaucht. Also da wird eben auch nochmal dieses Prinzip der Verbundenheit zwischen Kultur und Natur aufgegriffen und auch so ins Bild gesetzt.
Collage aber ja nicht mit einem anderen Material, sondern immer in der einen Technik und mit den Aquarellfarben.
Genau, ne? Vielleicht könnte man auch eher sagen, so eine Art Mosaik, wie sich verschiedene Bestandteile verknüpfen. Also der Zeichenstil bleibt gleich, aber es werden eben Bilder und Darstellungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen miteinander verknüpft, die man vielleicht auch erstmal so nicht erwarten würde.
Hatten Sie denn eine Lieblingspflanze?
Ja, ich finde tatsächlich interessant die Mohnblume, die auch gleich direkt am Beginn steht, weil daran dieses Prinzip auch so deutlich wird. Also es gibt ein Gedicht, das auf den Ersten Weltkrieg verweist und dann wird darauf eingegangen, wie dieses Gedicht bis heute in der Erinnerungskultur auch präsent ist. Und auch das wird dann sehr, sehr stark ins Bild gesetzt, wo man dann eben nicht nur die Abbildung der Blume hat, sondern auch zum Beispiel Kriegsmaschinerie, die mit aufgenommen wird, wo dieses Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen ganz deutlich wird.
Ein lehrreiches und gleichermaßen, Sie haben es gesagt, poetisch-künstlerisches Sachbuch über ganz unterschiedliche Pflanzen und das eben auf der ganzen Welt. Was eine Kiefer ist, Geschichten aus der botanischen Welt von Florian Weiß und Lucia J. von Seldeneck, Kunstanstifter Verlag, 132 Seiten, ab 11. Und es gibt ja Menschen, die kaufen im Oktober ihre Weihnachtsgeschenke, also das wäre zum Beispiel meine Empfehlung. Wir bleiben bei den Pflanzen, den Bäumen, dem Grün und gehen in einen Park oder muss man vielleicht sagen, es ist ein geheimer Garten, der verwunschene Wald von Kengo Kurimoto. Er lebt und arbeitet in Großbritannien. Seine Tätigkeitsfelder umfassen Spiele, Animationen, Skulpturen. Hier seine erste Graphic Novel. Der englische Titel heißt Wildful. Stop, listen, what does the wild speak? Wildful is about opening up your senses to the magic of the world. So steht es auf der Webseite des Künstlers, der jeden Tag den gleichen Weg durch einen Park in sein Atelier zurücklegte, um immer wieder Neues zu entdecken, neue Pflanzen, Tiere, Besonderheiten. Er erzählt hier jedoch die Geschichte des Mädchens Poppy, die mit ihrem Hund spazieren geht, dabei ihr Handy fest im Blick, bis der Hund sich losreißt, einem Fuchs nachjagt und sie so in einen wilden Park gerät, wo sie auf einen Jungen trifft. So beginnt der Comic in einer Mischung vielleicht aus Der geheime Garten und ein klein bisschen Alice im Wunderland. Welche Geschichte erzählt Kengo Kurimoto?
Also erstmal wird hier von einem Aufeinandertreffen erzählt, von einem Jungen und einem Mädchen, die sich vorher noch nicht kannten. Und das eben passiert in diesem geheimen Wald, in diesem versteckten Wald. Und der Wald ist natürlich hier sicherlich kein zufälliger Ort, an dem das Ganze stattfindet. Der Wald ist ja literaturhistorisch ganz tradiert als Ort, wo magische, fantastische Dinge passieren, der als Gegenraum funktioniert zur Stadt. Und genau das passiert hier in diesem Comic auch, dass dieses Mädchen, das vorher so ein bisschen abgeschottet von der ganzen Welt spazieren geht und nicht viel mitbekommt, auf einmal einen neuen Blick gewinnt auf ihre Umwelt. Sie entdeckt dort ganz viele Tierwesen, Pflanzen in diesem Wald und nimmt das auch mit heraus aus diesem Wald und entdeckt auf einmal auch in ihrem restlichen Umfeld, dass es dort Natur gibt, dass es dort kleine Tiere gibt, auf die es zu achten. Und das wäre so die eine Handlungsebene, die man ausmachen kann. Und dann deckt sich nach und nach auch auf, dass dieses ganze Erleben auch mit einem Trauerprozess verbunden ist. Also wir erfahren später, dass die Großmutter der Protagonistin gestorben ist und dass sie auch sehr eng mit der Natur verbunden war und dass sie eigentlich so auch einen Weg findet, mit dieser Trauer umzugehen und vor allem auch, um ihre Mutter in der Trauerarbeit zu begleiten und zu unterstützen, die so darin gefangen ist.
Jetzt haben wir einen Comic und sehr viel Bild, schöne Details, präzise naturalistische Zeichnungen. Wie kann man die Illustrationen beschreiben?
Also der Stil ist monochrom in so Sepia-Farben gehalten. Es ist nicht richtig schwarz-weiß. Es geht so ein bisschen ins Bräunliche, teilweise auch mit so einer Zartheit, die an Aquarell erinnert. Und das Wichtigste, glaube ich, bei diesem Zeichenstil ist auch das Tempo, das gewählt wird in dem Bildaufbau. Also wir haben Panels nebeneinander, die immer wieder Detailaufnahmen auch zeigen, in denen relativ wenig passiert. Also hier wird sich ganz viel Zeit gelassen, um in Bildern das Erleben der Natur darzustellen und das Ganze vor allem auch fast textlos. Also es gibt hier dialogische Passagen, aber ganz viel funktioniert hier tatsächlich nur über die Bildebene.
Ich glaube, man kann sagen, es ist ein Plädoyer für die Natur und wie Sie gesagt haben, für das sich Zeit nehmen und sich einlassen. Und es ist auch eine Geschichte über die heilenden Kräfte der Natur in Zeiten von Trauer und Traurigkeit. Der verwunschene Wald von Kengo Kurimoto aus dem Englischen von Melanie Schöni, Knesebeck Verlag, 216 Seiten, ab 12. Die Arten zu pflegen, die Natur zu erhalten und zu schützen, das sollte unser oberstes Gebot sein. Der erschreckende Klimawandel mit allen Folgen zeigt uns immer wieder, dass das aber nicht zu gelingen scheint. Eine junge Generation, die Zukunft noch vor sich, will das nicht hinnehmen. Der bekannte Jugendbuchautor Dirk Reinhardt hat sich in seinem neuen Buch mit dieser Generation beschäftigt. Ein Roman, aber dennoch aktueller denn je. No Alternative, so der Titel. Dort heißt es, mit minimalem Aufwand maximalen Schaden anrichten, ohne Personen zu gefährden. Das ist die Leitlinie einer gut vernetzten Gruppe junger Aktivistinnen, die, das muss man aber auch dazu sagen, zu Beginn des Romans bereits im Untergrund lebt. Eine von ihnen, Emma, deren Freund gerade bei einer Aktion getötet wurde. Die Gruppe hat ein Manifest aufgestellt. In mehreren Etappen ist das in die Romanhandlung eingestreut. Und dort ist nicht von Konsumveränderung, sondern von radikalem Konsumverzicht die Rede. Wir begleiten also diese Gruppe, in der sich bereits unterschiedliche Positionen herauskristallisieren. Aber es gibt auch noch eine zweite Erzählstimme, ein junger Reporter. Meine Frage, Anna Stemmann, schafft es Dirk Reinhardt, die Aktion der Gruppe No Alternative nachvollziehbar zu machen, denn wir haben es ja doch schon auch mit sehr radikalen Aktionen hier zu tun. Also 1000 SUVs werden vernichtet oder die Vorbereitung, einen kompletten Flughafen, nämlich Frankfurt, lahmzulegen.
Ja, das Ausgangssetting ist sehr drastisch und die Aktionen, die diese AktivistInnengruppe plant, sind radikal. Und das ist aber auch das zentrale Thema dieses Romans, danach zu fragen, wie radikal darf eigentlich Umweltaktivismus werden? Und Dirk Reinhardt scheut nicht davor zurück, eben auch hier radikalere Aktionen zu zeigen. Und durch die verschiedenen Figuren, die es gibt, Sie hatten es schon erwähnt, es gibt zwei Erzählebenen, denen man folgt. Man lernt aber auch viele verschiedene Personen auch kennen im Laufe des Romans. Dadurch erfährt man eben auch unterschiedliche Perspektiven auf diesen Aktivismus und bekommt auch unterschiedliche Sichtweisen vorgeführt. Und es wird auch ein Abwägen gezeigt, wie radikal kann man sein oder wie eben auch nicht. Also ich finde, das gelingt ihm da ganz gut, auch die verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Und im Zentrum steht aber auf jeden Fall die Sichtweise einer jüngeren Generation, die hier die Verantwortung übertragen bekommt von den Erwachsenen. Und das wird sehr, sehr deutlich auch herausgestellt.
Dirk Reinhardt zitiert ja zum Beispiel Ulrike Meinhof auch durch eine der Figuren. Und da geht es ja genau um diese Grenze vom zivilen Ungehorsam, dem sich die letzte Generation, also die reale letzte Generation, verschrieben hat, und diesem wirklich schmalen Grat dann doch in die Kriminalität abzurutschen. Das ist ihm ja so ein bisschen vorgeworfen worden, aber ist denn das jetzt nicht auch vielleicht ein bisschen unglücklicher Zufall, dass ausgerechnet die letzte Generation sich dann auf dem Frankfurter Flughafen festgeklebt hat und jetzt damit mit diesen fiktiven Figuren in Verbindung gebracht wird?
Ja, also das ist ja auch etwas, was Dirk Reinhardt jetzt nicht planen konnte. Was ich aber interessant an dem Roman finde, dass es eben genau um diese ethischen Fragen auch geht. Also wie weit kann man gehen, was kann man jetzt global agierenden großen Konzernen zumuten und welche Verantwortung haben eben auch einzelne Personen in dieser Gesellschaft und vor allem immer wieder, und das ist ganz zentral, was wird eigentlich jungen Menschen in dieser Gesellschaft zugemutet? Und ich denke, das beleuchtet er schon in all diesen Facetten, dass er von der Realität da ein bisschen eingeholt wurde. Das konnte man natürlich vorher nicht vorhersehen.
Welche Funktion vielleicht noch ganz kurz hat denn genau diese zweite Erzählstimme dieses doch noch sehr, sehr jungen Reporters? Also der ist ja unter 20 und darf dann irgendwie darüber jetzt schreiben und gerät ja in Kontakt mit so einer Welt des Verfassungsschutzes und so weiter. Ist das glaubwürdig?
Also dieser Roman spinnt sehr viele Fäden aus. Also man kann es auch jetzt gar nicht alles im Detail zusammenfassen. Aber es gibt eben Finn, der auch aufgrund seines jungen Alters teilweise erfährt, dass er nicht ganz ernst genommen wird. Das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion in dieser Figur auch, um deutlich zu machen, wie junge Personen in dem Diskurs eben auch teilweise nicht ernst genommen werden. Und gleichzeitig erfüllt es auch so eine gewisse Funktion für die Dramatik und Spannung dieser Erzählung, weil wir eben nicht genau wissen, was passiert eigentlich mit Emma am Ende. Und Finn geht auf die Spurensuche und zeichnet nach und nach nach, was ihr passiert. Das heißt, es gibt auch relativ viele Leerstellen, die sich dann erst so im Verlaufe der Erzählung füllen. Und am Ende treffen dann beide auch aufeinander. Das möchte ich jetzt im Detail nicht verraten, was dann da passiert. Aber nee, das erfüllt auch die Funktion, hier Spannung zu erzeugen.
Die Position des Autors können Sie nachhören in einem Gespräch mit meiner Kollegin Dina Netz, zu finden in der Deutschlandfunk-Audiothek. No Alternative von Dirk Reinhardt, erschienen im Gerstenberg Verlag, 316 Seiten, ab 13. Wie positioniere ich mich? Was mache ich in Zukunft? Wie will ich leben? Entscheidende Fragen, bewegende Fragen in den letzten Monaten vor dem Abitur, wo man doch schon so viel entscheiden muss und soll und eigentlich mit Prüfungsstress, Knutschflecken, Sommerabenden am Baggerloch und Beziehungskrisen beschäftigt ist. Wie soll man plötzlich wissen, was man werden oder sein will? Sie alle müssen es erst noch herausfinden. Der Mathe-Nerd, der immer aneckt, der Geheimnisvolle und auch die Pärchen. Outline, ein Graphic-Novel-Debüt aus Münster von Michelle Fischels, die 2019 ihren Abschluss an der Hochschule für angewandte Wissenschaften im Bereich Design machte und sich, das kann man nachlesen, für Märchen interessiert. Aber sich finden, Anna Stemmann, funktioniert vielleicht am besten doch mit anderen und womöglich vielleicht auch am besten woanders?
Ja, das ist natürlich die große Frage, die uns immer umtreibt, wenn es um Umbruchssituationen geht. Und genau darum dreht sich die Geschichte auch dieses Comics. Die Frage danach, was mache ich eigentlich mit meinem Leben nach dem Abitur? Wo soll es hingehen? Und wir begleiten die ProtagonistInnen hier mehrere Monate vor dem Abitur und sehen eigentlich Alltagsszenen. Also Sie hatten das schon erwähnt, die Party am See, Bandproben und so weiter. Und es geht um die Beziehungsgefüge, die sich nach und nach verändern, wo so leise Verschiebungen stattfinden, wenn man sich teilweise fremd geworden ist oder in der Zukunft vielleicht auch nicht mehr zusammen Zeit verbringen wird. Und um all diese Umbruchssituationen und Verschiebungen geht es in dem Comic.
Fischels arbeitet ja mit Tusche, mit Gouache und mit Kohle. Wie kann man hier die Illustrationen beschreiben?
Also ich habe mir beim Lesen immer wieder gedacht, so, boah, es geht hier um Stimmung, 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 also die Atmosphäre, die erzeugt wird. Und die Farbe variiert immer, die Zeichnung der Figuren, die Outlines sind immer ein bisschen diffus, also auch so ein suchender Stil, den sie hier entwickelt, das natürlich ganz wunderbar passt zu dem Inhalt. Die Figuren sind auf der Suche und die sind hier auch noch nicht ganz festgelegt. Also das ist hier so ein Zusammenspiel von dieser grafischen Gestaltung und den inhaltlichen Konstellationen, die man hier sehen kann. Und ganz wichtig bei dieser Atmosphäre ist, glaube ich, auch die Gestaltung der Sommerzeit. Also alles ist irgendwie im Umbruch und es ist nochmal sehr warm und man kann draußen sein und irgendwie diese Freiheit genießen, nachts spät nach Hause kommen und all das schwingt hier ganz stark in der Gestaltung mit.
Ein spannendes Debüt, Outline von Michelle Fischels, Reprodukt Verlag, 208 Seiten, ab 14. Wir kommen zum zweiten Comic unserer Bestenliste im Oktober. Gezeichnet und geschrieben von Tobi Dahmen, geboren 1971 in Frankfurt, lebt er jetzt in Utrecht. Er zeichnet und schreibt autobiografische Comics. Und so ist auch dieser opulente 500 Seiten starke Comic eine Auseinandersetzung mit seiner Familiengeschichte von 1935 bis 1945. Seine Recherchen begannen 2016. Sie alle sind in einem Register dokumentiert. Seine Zeichenarbeiten begannen 2020. Die Basis seiner Geschichten sind Erzählungen aus dem Familienkreis, Briefe, Dokumente und Fotos. Anna Stemmann, das ist ein schwarz-weiß gehaltener Comic. Wie nimmt uns Tobi Dahm mit in seine Familie?
Es gibt hier erstmal eine Einstiegssequenz, in der so eine Art Rahmensituation auch aufgemacht wird. Also wir fangen an mit der Gegenwart 2015, wo Tobi Dahm eben auch darüber berichtet, über den Rechercheprozess und diesen eigenen Standpunkt, den er hat. Und da geht es auch um das Verhältnis von Erinnerung und der Flüchtigkeit von Erinnerung. Und das wird am Ende nochmal wieder geschlossen, diese Klammer. Und dann führt es über eben in die Ebene der erinnerten Zeit des Vaters, der Kind war in dieser Zeit, die erzählt wird, von 1935 bis 1945. Und eben diese Vergangenheit rekonstruiert wurde durch Gespräche, aber eben auch Briefe, die noch erhalten sind.
Es geht ja auch um Widerstand in diesem Comic, um Widerstand während der Nazi-Zeit. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, oder?
Ja, also ich habe es vor allem erstmal so gelesen als Familiengeschichte, in der wir ganz nah bei den verschiedenen Schicksalen der Familienmitglieder sind. Und wir nach und nach erfahren, welche massiven Auswirkungen das auch hatte. Und wir haben dann zum Beispiel den Vater der Familie, der als Rechtsanwalt tätig war und der eben auch lange Zeit nicht davor zurückgescheut hat, seine Meinung zu sagen und dann aber eben auch drastische Konsequenzen teilweise erfahren hat.
Was würden Sie sagen, ab welchem Alter ist dieses opulente Werk zu empfehlen?
Also ich denke, comic-affine Lesende, die vertraut sind mit den Darstellungsverfahren, können das ab 15, 16 lesen. Es ist eben ein Mammut-Comic mit wirklich sehr großem Umfang, vor dem man nicht zurückschrecken darf. Er nimmt einen wunderbar mit in diese erzählte Vergangenheit.
Kolumbusstraße, Eine Familiengeschichte 1935 bis 1945 von Tobi Dahmen, Carlsen Verlag, 528 Seiten. Wir sagen jetzt mal ab 15. Wir bleiben beim Thema Familie und wie kompliziert das alles wird, wenn eine Familie auseinanderbricht und sich neu zusammensetzen muss. Frankie erlebt, dass seine Mutter jeden Abend weint, weil der Vater eine Natalie kennengelernt hat und wegging. Er sagt, solange sich keiner kümmert, passiert nichts. Also beschließt Frankie, die Ehe zu kitten und den Vater zu suchen. Frankie und wie er die Welt sieht. Ein Kinderroman des bekannten Autors Zoran Wrenka mit Vignetten der Hamburger Illustratorin Sabine Wilhelm. Anna Stemmann, ein fantastischer Kinderroman, denn Frankie hat eine Gabe. Er kann sich unsichtbar machen.
Es wird hier mit den Grenzen des Genres gespielt. Also wir haben auf den ersten Blick einen Roman, der realistisch erzählt ist, der in unserer Gegenwart verortet ist, in der Welt, die wir kennen. Und nach gerät man so ein bisschen ins Stutzen, weil Frankie eben ganz fantastische Fähigkeiten hat. Also er sagt, er kann sich unsichtbar machen. Er wird am Anfang auch gleich markiert als ein ungewöhnlicher Junge. Er hat so eine Spezialhose mit einer Tasche auf dem Knie, in der er allerlei verstecken kann. Also da wird es schon sehr deutlich gemacht, dass Frankie ein bisschen anderen Blick auf die Welt hat und die Welt auch auf andere Art und Weise formen kann, als es andere in seinem Alter können.
Wie ist das denn geschrieben?
Also erzählt wird nicht aus der Ich-Perspektive von Frankie, sondern wir haben so eine Erzählperspektive von außen, was auch eine wichtige Funktion erfüllt, weil in dieser Konstruktion immer wieder auch mit den Lesenden gespielt wird. Also es gibt so literaturwissenschaftlich, würde man sagen, so metafiktionale Passagen, in denen die eigene Konstruktion auch kommentiert wird, wenn gesagt wird, ja, in 19 Seiten passiert dann das und das. Also da wird dann deutlich gemacht, dass die Erzählinstanz schon so ein bisschen mehr weiß und nimmt die Lesenden mit auf diese Spurensuche, aber führt auch so ein bisschen ein Spiel mit den Lesenden.
Also Frankie erlebt auf jeden Fall jede Menge Abenteuer, weil da, wo er den Vater vermutet, er dann nicht ist und er macht wirklich eine weite Reise. Und so ein bisschen habe ich gedacht, ist das Thema auch mit Engagement und Freundlichkeit und Ehrlichkeit etwas verändern zu können. Das habe ich so ein bisschen als Thema gelesen.
Also für mich ist es ganz eindeutig so. Also es geht hier um verschiedene beschädigte Familien auch oder Familienteilnehmende, die verschiedene Probleme haben. Und Frankie hat ganz groß das Bedürfnis, für andere einzustehen, aber auch natürlich für sich selbst einzustehen, für seine eigene Familie und sich zu kümmern. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig bei Frankie. Er ist eine Figur, die mitten im Leben steht, aber vor allem auch auf andere schaut und nicht nur auf sich selbst.
Frankie und wie er die Welt sieht von Zoran Wrenka und Sabine Wilhelm, Hansa Verlag, 154 Seiten, ab 10. Und Frankie ist gereist, aber auch bei unserem 7. Titel geht es um eine Reise, eine Bilderkunstreise, so lautet auch der Untertitel, Wer küsst wen? Ein schmales Hochformat des bekannten Mannheimer Illustrators Merda Zaeri. Auf schwarzem Grund, groß und pink der Titel und dann klappt man das Buch auf und hat zwei quadratisch annähernd postkartengroße Blöcke, 232 Seiten. Nahaufnahmen, Stadtansichten, Menschen, Details, Ausschnitte, Anschnitte, Auf- und Untersichten und Fernsichten, Hotel, Kino, Taxi, Luftschiff, Wetter, Fenster, Bus, Bahnhof, alles und so weiter. Was ist das für ein Buch?
Ja, das ist ein Buch, das sich erstmal jeder festen Zuschreibung entzieht. Also ich kenne kaum vergleichbare Bücher. Und es ist vor allem ein Buch, das auch die Vorstellung von einem klassischen linearen Erzählen auflöst. Also es wird jetzt keine Geschichte im herkömmlichen Sinne erzählt. Wir folgen nicht der einen Person oder den Ereignissen, sondern es gibt diese Bilder, die sich mit jedem Umblättern auch jedes Mal neu zusammensetzen. Also je nachdem, wie weit man oben umblättert oder unten, hat man immer vier Bilder nebeneinander stehen, die ganz unterschiedliche Zusammenhänge zeigen. Und man ist eigentlich dazu eingeladen, es immer wieder mit neuem Blick sich anzuschauen und Details zu entdecken, um herauszufinden, wie die gezeigten Szenen eigentlich miteinander in Beziehung stehen, welche Figuren wir vielleicht wiedererkennen, wer wen liebt, wer mit wem ins Kino geht und so weiter. Also da gibt es ganz viele Details zu entdecken.
Es ist auch ein Spiel, oder?
Es ist ein Spiel, ja. Also man blättert um, entdeckt dann einen Brief, den man vielleicht auf einigen Seiten vorher schon mal gesehen hat, blättert wieder zurück und kann sich dann eben überlegen, wer hat vielleicht diesen Brief geschrieben, wer ist die Empfängerin dieses Briefes und wie stehen die Personen zueinander in Beziehung. Also es gibt im Grunde nichts, das man vorlesen kann, aber man ist, glaube ich, dazu aufgefordert, selber die Geschichten zu erzählen, die hinter diesen Bildern stehen.
Und wie Sie gerade schon gesagt haben, einiges schlüsselt sich auf, anderes bleibt einfach so im Raum, also flexibel interpretierbar.
Flexibel interpretierbar. Und ich glaube, das ist auch so gewollt, dass man einfach selber auf Entdeckungsreise geht und sich die Details anschaut, die es dort im Bildhintergrund zu sehen gibt und eben sich dann seine eigene Geschichte dazu erzählt.
Genau, eine Bilderreise und eine Aufforderung zum Selbsterzählen von Merda Zaeri. Wer küsst wen? Bilderkunstreise, Gerstenberg Verlag, 232 Seiten. Was sagen wir denn da, ab 5?
Ja.
Ja, ne? Das waren die besten 7 im Oktober. Wir heben das Glas und freuen uns auf weitere großartige Titel. Ich danke der Jury, ich danke vor allen Dingen Ihnen, Anna Stemmann. Nächste Woche zu Gast an dieser Stelle das Künstlerpaar Golden Cosmos. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen eine jubilierende Ute Wegmann.